Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen heute Morgen zum ersten Sonntagsdate in diesem Jahr. Es freut mich, dass Sie heute Morgen da sind. Wir werden eine spannende Zeit haben, denn speziell möchte ich auch heute Morgen die Familie Hablützel begrüßen. Die Familie werden Sie da vorne sehen. Sie wird uns mit ihrer Soap durch die Serie Simplify Your Life begleiten. Heute werden wir zum Thema Entstaube deine Partnerschaft einiges sehen und hören. Ich werde zum Anfang noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für den neuen Tag, den du uns schenkst und deine unendliche Liebe, die du uns auch immer wieder entgegenbringst. Ich möchte dich jetzt einfach auch bitten, dass du uns frei machst, dass wir Freude dürfen haben an dem, was wir heute Morgen dürfen sehen und hören. Ich danke dir da dafür. Amen.
In der Bibel, im Neuen Testament, gibt es einen langen Abschnitt, der speziell der Liebe gewidmet ist. Er findet sich im ersten Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in Korinth geschrieben hat, im 13. Kapitel. Ein ganzer Abschnitt, der uns zeigt, was Gott unter Liebe versteht. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe.
Mr. Racine, ist alles in Ordnung?
Die Coleman's.
Mami, lässt du dich vom Papi scheiden?
Himmels Willen, Andrea, wie kommst du auf so etwas? Warum soll ich mich vom Papi scheiden lassen?
Ja, Lisa, ihre Eltern haben sich darum auch scheiden lassen und sie haben nicht mehr miteinander geredet. Und die reden auch nicht mehr miteinander.
Wir reden doch die ganze Zeit miteinander. Fast immer.
Ich sehe euch nie reden.
Schätzli, weisst, Lisa und ihre Eltern haben nicht mehr miteinander geredet, weil sie Probleme hatten. Wir haben kein Problem. Wir lassen uns nicht scheiden. Bist du fertig mit aufzugehen?
Nee, Schatz.
Dann ab ins Zimmer.
Ich hab dich unten gar nicht gehört.
Ja, ich war noch in der Sportbar. Ein bisschen Geld verspielen.
Ja, und wie war's?
Stimmt schon.
Lucky getroffen.
Stimmt, sie hat recht.
Hey.
Jetzt schalte mal den scheiß Fernseher ab. Sie hat recht, sie hat recht, sie hat recht.
Oh, wer hat recht?
Die Andrea, wir reden nicht miteinander.
Was weiss die Andrea schon? Sie ist ja noch ein Kind. Wir reden doch die ganze Zeit miteinander.
Du weißt genau, dass wir nicht mehr miteinander reden. Nie. Wann haben wir zum letzten Mal ein richtiges Gespräch gehabt?
Ja, erst gestern mit Andrea über ihre Lehrerin.
Ich meine, ein Gespräch zwischen uns zwei. Ein spontanes Gespräch, eine Diskussion. Wann hat es so etwas zum letzten Mal gegeben? Siehst du, du weißt es auch nicht. Früher sind wir stundenlang auf dem Sofa gesessen und haben geredet und geredet und geredet. Weißt du noch? Es hat nichts gegeben, was wir lieber gemacht haben.
Ja, weißt du, das ist in einer Ehe so. Irgendwann hat man alles ausdiskutiert. Und wir haben ja sowieso die gleiche Meinung. Dann müssen wir nicht mehr miteinander reden.
So ein Blödsinn. Wir und die gleiche Meinung haben, das ist ja noch länger her als unser letztes gemeinsames Gespräch. Nein. Unser wirkliches Problem ist, dass wir überhaupt nichts mehr gemeinsam haben.
Ja, jetzt hör aber auf. Wegen dem habe ich dich ja geheiratet, weil wir fast alles gemeinsam haben.
Was denn bitte schön haben wir gemeinsam? Sagen wir mal ein Hobby, irgendwelche gemeinsamen Interessen, irgendetwas.
Okay. Das Fernsehen. Wir schauen beide gern Fernsehen.
Super Beispiel. Du schaust Fußball und ich Rosamunde Pilcher. Was für eine Gemeinsamkeit. Hast du noch mehr so Sachen auf Lager, Mr. Superhirni? Was soll denn das werden?
Schau, jetzt machen wir etwas. Du schreibst deine 5 Punkte auf, die dir am wichtigsten sind im Leben. Und ich schreibe meine 5 Punkte auf und dann wollen wir ja mal schauen, ob wir nichts Gemeinsames finden.
Ja, aber wenn wir nichts finden, was dann?
Wir werden etwas finden.
Aber wenn wir jetzt gar nichts finden, keinen einzigen Punkt, dann müssen wir ja fast noch mal alles bedenken.
Wir werden etwas finden.
Du darfst aber nicht Andrea schreiben. Und auch nicht meinen Namen und unseren Hund auch nicht.
Ja super, jetzt kann ich gerade die ersten 3 Punkte streichen. Willst du das um Gemeinsamkeiten herausfinden oder etwa nicht? So, ich bin fertig. Und du?
Warte schnell. Alles klar, ich bin soweit. Was ist dein erster Punkt?
Das Kino.
Kino? Kino? Du schreibst Kino auf eine Liste mit den 5 wichtigsten Sachen von deinem Leben. Ich fasse es nicht. Das
ja, wir gehen beide gerne ins Kino. Was hast denn du als erstes?
Meine Eltern. Und sag nicht, du hast sie nicht aufgeschrieben.
Deine Eltern? Meinst du, ich schreibe die jetzt gerade noch auf die Liste? Geht's noch?
Ich habe deine Eltern auch aufgeschrieben, Punkt Nummer 2.
Ich glaub's ja nicht, jetzt hast du 2 volle Punkte vergeben für unsere Eltern.
Und ich glaub's ja nicht, dass du nicht einmal an deine eigenen Eltern gedacht hast. Unglaublich.
Komm, wir machen weiter. Ich habe feines Essen aufgeschrieben.
Essen. Typisch. Was sonst? Hätte es wissen.
Ja, wenn es so typisch für mich ist, warum hast du es denn nicht aufgeschrieben? Was hast denn du?
Unser Haus. Hast du auch nicht auf der Liste, hä?
Nein, ich habe Ferien aufgeschrieben.
Ferien? Du weißt genau, dass ich am liebsten daheim bin. Und als guter Ehemann wüsstest du auch, dass ich Flugangst habe und nicht gern verreise.
Ja, jetzt wird nicht zickig. Jetzt haben wir nur noch 2 Punkte. Meinst du, wenn wir das wirklich durchziehen?
Ist ja deine glorreiche Idee gewesen. Du bist ja sicher gewesen, dass wir etwas Gemeinsames finden. Was hast du denn als nächstes?
Ich habe Musik. Wenn aber Tanzen aufgeschrieben hast oder etwa in die Disco gehen, dann gilt das auch, gell?
Ich habe Gott.
Du hast was? Bist denn du wahnsinnig geworden? Seit wann interessierst du dich für Religion?
Schon seit einem Zeitchen, aber mit dir kann man ja genau nicht über solche Sachen reden.
Jetzt haben wir nur einen Punkt.
Ich weiss.
Mama, ich bin fertig mit 50. Kann ich jetzt in die Party mit Lisa?
Hä? Hey, ich meine, du gehst nicht gerne in die Party.
Ich gehe nicht gerne in die Party.
Warum gehst du denn mit Lisa schwimmen?
Ja, Lisa tut eben gerne schwimmen und sie ist meine beste Freundin. Darum darf ich jetzt?
Ah ja, gang nur.
Okay, merci.
Sie hat ja recht.
Wer hat recht?
Denkt Andrea, sie hat schon wieder recht. Es geht gar nicht darum, wie viel Gemeinsames das man hat, sondern ob man sich auf die Sachen einlässt, die am anderen wichtig sind. Ich will gar nicht mehr wissen, was dein letzter Punkt war. Es ist gar nicht wichtig. Wichtig ist einfach, dass ich dich liebe und dich nicht verlieren will.
Ich liebe dich auch. Komm, wir reden miteinander.
Über was?
Ja, über Gott. Oder das Haus. Oder meinetwegen auch über deine Eltern.
Ja, diese Familie Habelützel, die werden wir noch weiter kennenlernen, nächstes Mal dann. Ist ja ganz interessant, mal so in eine Familie hineinzusehen. Ein Priester und eine Nonne befinden sich auf einer Reise in den Alpen. Auf ihrer Reise werden sie von einem großen Schneesturm überrascht. Sie können sich aber glücklicherweise in eine Berghütte durchkämpfen. Dort angekommen, bereiten sie sich zur Übernachtung vor. Es gibt sogar einen ganzen Schrank voll Decken und einen Schlafsack, allerdings nur ein Bett. Der Priester, ein Gentleman, weiß, was sich gehört und sagt der Nonne, sie dürfe ruhig auf dem Bett schlafen, er werde auf dem Boden schlafen. Und gerade hatte der Priester den Reißverschluss des Schlafsacks und seine Augen geschlossen. Da tönt es aus dem Bett: Vater, mir ist kalt. Der Priester befreit sich vom Schlafsack, greift eine weitere Decke und breitet sie über die Nonne aus. Dann mummelt er sich zum zweiten Mal in den Schlafsack und beginnt wieder in das Reich der Träume zu gleiten. Und noch einmal hört er: Vater, mir ist immer noch kalt. Die gleiche Prozedur. Der Priester kriecht aus seinem Schlafsack, breitet noch eine weitere Decke über die Nonne aus und legt sich wieder schlafen. Gerade hat er seine Augen geschlossen und sagte sie erneut, Vater, mir ist ja so kalt. Dieses Mal bleibt der Geistliche liegen, wo er ist und sagt, Schwester, ich habe eine Idee. Wir sind hier oben von der Außenwelt abgeschnitten und keine Seele wird jemals erfahren, was sich heute Nacht hier abgespielt hat. Er grinst dabei schelmisch und fügt hinzu, wir könnten doch einfach so tun, als wären wir verheiratet. Die Nonne, insgeheim hoffnungsvoll schon darauf gewartet, haucht, oh ja. Darauf brüllt der Priester, dann steh gefälligst auf, hol dir deine Decke selber und leg dich wieder hin. Warum finden die meisten von uns diese Anekdote witzig? Wir finden sie witzig, weil sie mit einem Klischee spielt, dem wir innerlich irgendwie zustimmen. Je länger ein Paar verheiratet ist, desto unfreundlicher und rücksichtsloser gehen sie miteinander um. Ist das nur ein Klischee oder entspricht das tatsächlich der Wirklichkeit? Jedenfalls scheint unser Ehepaar Hablützel auch in ein solches Fahrwasser geraten zu sein. Man hat sich sozusagen miteinander arrangiert, man muss nicht mal mehr miteinander sprechen, man weiß eh alles, meint man. Und dann lebt man ein bisschen frustriert nebeneinander vorbei. Das kann das Leben sehr komplizieren und schwer belasten. So hatte man sich das nämlich nicht vorgestellt. Irgendwie hat sich das mit den Jahren eingeschlichen. Irgendwie hat sich Staub auf diese Beziehung gelegt. Was früher einmal heller strahlte und glänzte, was das Herz höher schlagen ließ, ist wie verschwunden. Unbemerkt hat sich eine schwere Staubschicht über die Beziehung gelegt. Vielleicht haben Sie selber das auch schon erlebt. Sie haben auch erfahren dann, wie belastend eine solche Entwicklung auf unser Gemüt wirkt. Simplify your life. Vereinfache dein Leben, indem du deine Beziehung vom Staub befreist. Ich habe gegoogelt. Google ist so eine Suchmaschine im Internet. Da kann man Begriffe eingeben und dann wird weltweit gesucht und ich habe diesen Begriff Entstauben eingegeben. Da fand ich Ratschläge, wie man eine Zimmerpflanze entstaubt. Es gibt sogar ein kleines Video, das man ansehen kann. Übrigens ein interessanter Tipp, wer das dann wissen will, kann mich dann fragen. Oder jemand fragte, wie man eine Kettelmaschine entstauben könnte. Man kann im Internet auch Fragen stellen, dann bekommt man Antworten, wenn man Glück hat. Aber wie man eine Partnerschaft entstaubt, das fand ich leider nicht. Das finden Sie dann vielleicht in einem Monat, wenn Sie dann im Internet auf diese Predigt stoßen werden. Was im Internet aber breitestens diskutiert wird, ist die Frage, wie man einen Computer entstaubt. Eigentlich ein interessanter Vergleich zu verstaubten Beziehungen. Wenn ein Computer stark verstaubt ist, dann stellt er plötzlich ab. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, mir ist das auch schon passiert. Plötzlich stellt der Computer ab. Man hat keine Ahnung. Ich dachte dann, oh, jetzt ist mir die Harddisk abgestürzt oder sonst irgendetwas Wichtiges kaputt gegangen und ich hatte schon Angst um meine Daten. Doch das Problem war eigentlich gar nicht so schwierig. Es lag tatsächlich am Staub. Ich musste den Computer öffnen, mit dem Staubsauger den Staub rausholen und dann lief das wieder. Der Computer war überhitzt, weil zu viel Staub sich angesammelt hatte. So kann es auch in einer Partnerschaft gehen. Eigentlich wäre alles intakt, nur der Staub, der sich über die Beziehung legt, führt zu Überhitzung. Der Staub kann sogar dazu führen, dass eine Ehe auseinanderbricht. Dabei hätte nur der Staub entfernt werden müssen. Denn was unter dem Staub liegt, ist noch in Ordnung und voll funktionstüchtig wie eh und je. Hätte man beim ersten Rendezvous, das, wo sich zwei über beide Ohren verliebt trafen, sie darauf hingewiesen, dass sie einmal wie das Ehepaar Hablützel vor dem Fernseher landen und die Gemeinsamkeit noch finden, dass sie gerne Fernseher gucken, zwar nicht dasselbe, aber immerhin in denselben Fernseher. Wobei, meistens hat man ja schon mehrere im Haushalt, dass jeder das gucken kann, was er will. Sie hätten vielleicht verstandesmäßig zugestimmt und gesagt, weil man das ja so sagt, dass es ihnen auch passieren könnte. Aber im Herzen drin, hätten sie in diesem Moment sich das nie vorstellen können. Die entflammte Liebe lässt diese Vorstellung einfach nicht zu. Man weiß es zwar, so und so viele gehen auseinander nach so und so vielen Jahren, aber man lässt das nicht zu, wenn man so verliebt ist. Man kann sich nicht vorstellen, dass diese Liebe so endet. Auch bei Hochzeitsvorbereitungen. Gut, da gab es schon mal da und dort eine Unstimmigkeit. Ich habe übrigens gar nicht so ungern, wenn Leute heiraten, wenn die schon mal Streit gehabt haben miteinander. Dann kann man mal gucken, wie das dann so funktioniert hat. Aber da und dort gibt es Unstimmigkeiten, was auch normal ist. Aber wir lieben uns ja und das haben wir problemlos überstanden und wir werden auch alle anderen Schwierigkeiten werden wir bewältigen, weil wir uns ja so innigst lieben. Doch der Alltag kommt oft schneller, als man denkt. Am Alltag, an der täglichen Routine ist ja auch gar nichts auszusetzen, die muss ja kommen. Man kann ja nicht immer auf der Wolke 118 leben. Doch mit den Jahren setzt sich bei vielen Paaren einiges an Staub an. Da mal eine verletzende Reaktion, dort ein ungeklärtes Missverständnis. Schließlich kommen auch noch Kinder, die ihre Bedürfnisse rücksichtslos anmelden und den Platz zwischen den Eltern einnehmen möchten. Und plötzlich bekommt man den Eindruck, man funktioniert einfach noch so nebeneinander her. Die Begeisterung und die Spannung von früher, als man über beide Ohren verliebt war, ist weg. Weit weg. Unheimlich weit weg. Und einige beginnen sich in solchen Momenten zu fragen, ob sie mit dem richtigen Partner zusammen sind. Sie greifen sich vielleicht sogar am Kopf, wie blind sie gewesen sein mussten, als sie sich verliebt. Wie kann man dieser fatalen Entwicklung entgegenwirken? Wie kann eine verstaubte, vom Kollaps bedrohte Beziehung entstaubt und auf Vordermann gebracht werden? Dazu möchte ich heute drei Tipps geben, die für den einen oder anderen hilfreich sein können. Es versteht sich von selbst, dass ich in dieser kurzen Zeit, die uns hier zur Verfügung steht, nicht alles sagen kann. Dafür haben wir auch einen Büchertisch mit vielen guten Büchern, die den einen und anderen weiterhelfen können. Schauen Sie nachher mal dort vorbei. Ich gebe Ihnen drei Tipps. Tipp 1, gehen Sie auf Entdeckungsreise. Finden Sie es nicht auch interessant, dass wir relativ schnell erkennen, wenn es bei zwei Menschen gefunkt hat? In unserem Verhalten gibt es offenbar wortlose Signale, die wir alle verstehen. Und oft merken die Leute, bei denen es gefunkt hat, weniger schnell, dass es gefunkt hat, wie die Leute, die sie beobachten. Weil wir die Signale kennen, und das wurde auch erforscht, da gibt es ganz typische Signale, ganz typische Verhaltensweisen, wo man merkt, aha, das sind zwei jetzt, da hat es mal schon mal ein erstes Mal gefunkt. Etwas ganz Offensichtliches ist, das sichtbare große Interesse, das beide aneinander entwickeln. Sie begegnen sich mit großer gegenseitiger Aufmerksamkeit. Stundenlang, haben wir ja gehört bei Hablützels, konnten sie irgendetwas plaudern. Auf der Couch sitzen und plaudern und plaudern. Sie konnten stundenlang selig schweigen und zufrieden in die Ferne schauen. Einfach die Zweisamkeit genießen. Da hat man sich nicht beklagt, sie sprechen nicht mehr miteinander. Man genoss es mal nicht zu sprechen. Das Sprechen war schön und das Nichtsprechen war schön. Alles ist irgendwie spannend und macht Spaß zusammen. Die Faszination über das andere, geheimnisvolle Wesen ist enorm. Und ohne sich dafür entschieden zu haben, ist man auf einer abenteuerlichen Entdeckungsreise. Das andere, mich anziehende Wesen will erkundet und erforscht werden. Ich will entdecken, wer das ist. Ich will wissen, was diesen Menschen beschäftigt. Mich interessiert, was ihm gefällt und was ihm missfällt. Schließlich möchte ich ihm ja gefallen. Vielleicht waren Sie auch schon mal so an einer Hochzeit. Da gibt es ja so ein Spiel, wo die Paare gegenseitig erraten müssen, was wem gefällt, ähnlich wie es Hablützels gemacht hatten. Interessanterweise ist oft das Paar, das heiratet, hat die meisten Punkte. Die wissen noch am meisten, was der andere gern hat und nicht, wie bei denen, die schon länger verheiratet sind. Nach einigen Monaten und Jahren beenden viele Leute ihre Entdeckungsreise. Man meint zu wissen, wen man hat. Man meint den anderen durch und durch zu kennen. Was müssen wir noch sprechen miteinander? Wir haben ja alles besprochen, heißt es dann. Die Männer sagen, was muss ich meiner Frau sagen, dass ich sie liebe? Ich habe an der Hochzeit Ja gesagt. Und da halte ich mich dran. Es ist richtig, leben 2 Jahre lang zusammen, lernen sie sich schon sehr gut kennen. Vieles geht ohne Worte. Bewegungen, Tonfall, Mimik können relativ schnell gedeutet werden. Meinen wir wenigstens. Und wie das so ist, was man kennt, ist nicht mehr besonders interessant. Wir vergessen dabei, dass jeder Mensch, mögen wir ihn noch so gut kennen, sich verändert. Die beste Form der Veränderung ist übrigens die Reifung. Aber nicht nur das, was wir können einen Menschen auch nie ganz ergründen, nicht mal unseren Partner. Er bleibt für uns immer irgendwie geheimnisvoll. Ein Stück bleibt immer geheimnisvoll. Das Problem ist einfach, dass wir es aufgegeben haben, diesem Menschen weiter erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn man den Staub beseitigen möchte, muss man unbedingt wieder auf Entdeckungsreise gehen. Herausfinden, was den anderen freut, was ihn beschäftigt, wie es ihm geht und so weiter. Einfach irgendwie gespannt sein, wie der Partner sich entwickelt. Diese Haltung setzt voraus, dass ich meinem Partner mit hohem Respekt begegne. Das ist etwas vom Wichtigsten, Allerwichtigsten in einer Beziehung, den Respekt voreinander zu halten. Oft geschieht das Gegenteil, wie wir bei der Anekdote gesehen haben. Wir verbinden langjährige Ehen mit respektlosem Verhalten. Der andere kann ja nicht einfach weglaufen, so muss ich mich auch nicht besonders Mühe geben. Das ist vielleicht der Grund, weshalb viele sagen, wir heiraten lieber nicht, weil wenn wir heiraten, dann geht es schief. Weil man Angst hat, wenn man verheiratet ist, der andere praktisch denkt, ja, jetzt habe ich ihn ja, jetzt muss ich mir keine Mühe mehr geben, so einfach kann mir der nicht davonlaufen. Das ist gar nicht die Meinung von einer Ehe. Die Bibel sagt das so: Ihr sollt demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Als Geschwister kann man natürlich hier jetzt den Partner einsetzen. Das ist genau die Einstellung, die jetzt das Ehepaar Hablützel neu anwenden möchte. Nicht nur zu schauen, was ich will, sondern darauf zu achten, was freut den anderen. Wenn das jeder tut, dann geht es beiden gut. Diese Haltung kann ich mir aneignen. Ich kann mich dazu entschließen, meinem Partner in Zukunft mit anderen Augen, ja wieder mit den Augen, wie ich ihn am Anfang betrachtet habe, zu betrachten. Das Wunderbare zu entdecken. Im Alten Testament wird der Mann aufgefordert, sich nicht mit anderen Frauen zu beschäftigen, weil einem die eigene langweilig geworden ist. Wenn so Männer unter sich sind, dann nimmt man das schon manchmal wahr, dass sie vielleicht andere Frauen mehr bewundern als die eigene. Nein, er soll sich ganz und gar an seiner Frau freuen. Und nun sagt die Bibel da etwas ganz Interessantes. Freu dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Anmutig wie eine Gazelle ist sie. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. In ihren Armen kannst du dich selber vergessen. Das steht in der Bibel. Es geht darum, seinen eigenen Partner in einer guten Art mit Bewunderung zu beobachten. So wie man das am Anfang eben automatisch getan hat. Wieder sich zu interessieren. Nicht einfach zu denken, hey, den kenne ich doch. Alles kalter Kaffee. Tipp 2, pflegen Sie eine rücksichtsvolle Intimität. Der amerikanische Psychologe David Buss hat 1989 mit über 50 Kollegen in einer globalen Studie 10.000 Menschen aus 37 verschiedenen Kulturen befragt, welche Eigenschaften ihnen an einem Lebensgefährten am wichtigsten sind. Quer durch alle Nationen hindurch. Durch alle Geschlechter hindurch stand überall einer Wunsch-Eigenschaft auf Platz 1. Gegenseitige Anziehung und Liebe. Irgendwann ist diese Anziehung und Liebe in eine Beziehung eingetreten. Wenn das nicht eintritt, dann bleibt man vielleicht gute Kollegen, aber mehr nicht. Doch ist die Anziehung und Liebe leider nicht etwas, das in einer Beziehung immer zur Verfügung steht. So schnell diese Gefühle kommen, so schnell können sie eben auch wieder verschwinden. Das sind Gefühle, die sich nicht so leicht steuern lassen. Doch möchten wir, wenn wir mit uns ganz ehrlich sind, wenn wir wirklich ganz ehrlich sind, möchten wir am liebsten mit einem Menschen zusammenleben, zu dem wir uns hingezogen fühlen, dem wir gerne nahe sind. Ich hörte von Ehepaaren, die sich lieben, die sich gut verstehen, aber da ist diese besondere Anziehung verloren gegangen. Sie leben wie gute Freunde miteinander, wie Bruder und Schwester. Oder es gibt da noch ganz andere Konstellationen, Paare, die im Verhältnis wie Vater und Tochter leben. Der Mann übernimmt die Rolle des Vaters und die Frau die Rolle der Tochter. Oder umgekehrt, die Frau übernimmt die Rolle der Mutter und der Mann die des Sohnes. Wenn solche Konstellationen zum Tragen kommen, ist definitiv etwas auf die schiefe Bahn geraten. Irgendwie hat man sich gefühlsmäßig durch verschiedene Erfahrungen so voneinander entfernt, dass man sich als Mann und Frau, als Liebespaar fremd geworden ist. Es fehlt dann logischerweise das Bedürfnis, dem anderen nahe zu kommen. Damit ist ein wesentliches Element aus der Beziehung verschwunden, nämlich das, was das Verhältnis von Ehepaaren ganz besonders macht. Das, was die Beziehung zwischen einem Ehepaar wesentlich unterscheidet zu einer Beziehung zwischen guten Kollegen. Was für Gründe auch immer dazu geführt haben, das muss jedes Paar selber herausfinden, weil das sehr verschieden sein kann. Vielleicht wäre es hilfreich, einmal einen Seelsorger aufzusuchen und das mal anzusehen. Ich möchte Ihnen dazu nur so viel sagen. Akzeptieren Sie nicht einfach, dass es jetzt halt so ist. Anziehung und Liebe, Intimität, die auch durch körperliche Nähe Ausdruck findet, ist zu wichtig in einer Ehe, als dass man das einfach missachten könnte. Die Bibel spricht ganz offen über körperliche Intimität in einer Ehe. Paulus sieht darin sogar ein wichtiges, bewahrendes Element für die Ehe. Dort, wo Ehepaare gerne zusammen sind, vermindert sich die Gefahr der Untreue, die meistens gravierende Schäden für die ganze Familie mit sich bringt. Übrigens, einer der größten, der meistverbreiteten Scheidungsgründe sind Untreue. Es ist interessant in einer Gesellschaft, wo wir denken, wir sind so tolerant und da kann jeder alles machen und so weiter. Der häufigste Scheidungsgrund ist Untreue. Das zeigt doch auch, dass dieses Bedürfnis nach Intimität da ist und wenn es nicht in der Ehe gelebt wird, es irgendwo seinen Weg sucht. Und deshalb schreibt Paulus, wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Wir sehen, wie offen die Bibel auch über solche Dinge spricht, über Dinge, die uns wichtig sind, spricht auch die Bibel. Wenn wir heute in der Presse sehen oder im Fernsehen oder wo auch immer, Sexualität ist doch das Thema Nummer eins, heute ist eh alles sexy. Und es geht viel immer nur um das. Und die Bibel schweigt nicht darüber, aber sie zeigt uns eine klare Orientierung, wie das gelebt werden soll. Gemäß der Bibel gehört die körperliche Intimität unbedingt in eine Partnerschaft. Doch sind wir gerade im intimen Bereich sehr verletzlich. Umso sorgfältiger sollten wir damit umgehen. Leider wird oft viel Geschirr verschlagen und beide Seiten leiden mehr oder weniger still darunter, dass da nichts mehr los ist. Man kann selbst, wenn man seit Jahren sich der Intimität verweigerte, wieder zu einer rücksichtsvollen und bereichernden Intimität zurückfinden. Es ist möglich. Und wenn Paare unter uns sind, die das wie stillgelegt haben, wenn sie körperlich noch in der Lage sind, es ist möglich, da wieder zurückzufinden. Gott hat das so uns geschenkt. Manchmal ist es sogar so, dass unterschwellige Spannungen in einer Ehe verschwinden, weil die rücksichtsvolle Intimität die Zuneigung in eine Stärke ausdrücken kann, die man nicht in Worte fassen kann. Und manchmal kann es sein, dass Spannungen, die vielleicht über Jahre hinweg in einer Beziehung waren, plötzlich verschwinden, weil da so eine starke Zueignung wieder gefunden wird zueinander. Blasen Sie den ganzen Staub weg und finden Sie wieder zu Ihren ursprünglichen Erlebnissen zurück. Wenn nötig, suchen Sie als Paar das Gespräch, damit Sie vorwärts kommen, wenn Sie es allein nicht schaffen und wenn Sie selber nicht wissen, wie Sie es anpacken sollen. Denn der dritte, letzte Tipp, leben Sie aus der Quelle. Der japanische Schriftsteller Haruki Murakami heißt er, glaube ich, hat seine asiatische Sicht der Liebe folgendermaßen formuliert. Die Vollkommenheit der Liebe liegt darin, dass sie die Unvollkommenheit des Geliebten akzeptiert. Interessant. Die Vollkommenheit der Liebe liegt darin, dass sie die Unvollkommenheit des Geliebten akzeptiert. Das finde ich eine äußerst interessante Definition von Liebe, und auch eine zutreffende. Jesus sagte mal etwas Ähnliches: Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Das heißt, eine Liebe, die nur liebt, was liebenswert ist, was ist denn das für eine Qualität von Liebe? Das macht ja jeder. Auf die Beziehung übertragen. Wenn ihr nur das liebt, was euch sehr gut gefällt am anderen, was hat denn das mit echter Liebe zu tun? Wenn die Punkte hervorkommen, die einem nicht gefallen, dann verstößt man ihn einfach. Was hat das mit Liebe zu tun? In Wirklichkeit wäre das purer Egoismus. Ich nehme mir das vom anderen, was mir gefällt, und mit dem, was mir nicht gefällt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Manche Leute meinen, die Ehe sei ein Geschäft mit einer Verpflichtung 50-50. Wenn der eine mit seiner Liebe auf 45 geht, sinkt der andere auf 40. Geht der andere wieder auf 35, geht der eine auf 30. Das geht so weiter, bis man am Schluss bankrott ist. Auf dieser Basis kann keine Ehe aufgebaut werden. Es muss umgekehrt sein. Wenn dein Partner auf 30 geht, müsstest du eigentlich auf 70 gehen. Wenn du genug Liebe in deine Ehe hineinbringst, dann wirst du sie retten können. Das Gleiche gilt auch für andere Beziehungen. Ob das funktioniert, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, vom Gegenüber, ob er sich für diese Liebe, die ich ihm gebe, auch öffnet. Aber wenn etwas funktioniert, dann funktioniert der Weg vom Aufbau der Liebe und nicht von der Senkung. In der Schriftlesung haben wir gehört, was echte Liebe ist. Schauen wir das nochmal an. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich. Alles trägt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Wer möchte von uns nicht so geliebt werden? Der soll mal aufstehen. Wer möchte auf diese Liebe verzichten? Sie denken, das sei eine Überforderung. Recht haben Sie. Es ist eine komplette Überforderung. Woher soll man diese Liebe nehmen? Denn ich kann nur das weitergeben, was ich schon selber habe. Wie soll ich meinen Partner lieben, wenn ich selber so liebeshungrig bin? Selber Anerkennung suche, selber Geborgenheit suche. Also ich muss mich zuerst selber genügend geliebt wissen, dass ich überhaupt in der Lage bin, jemand anderem diese Liebe schenken zu können. Die gute Nachricht ist, dass man diese Liebe tatsächlich bekommen kann. Und zwar bei der Quelle des Lebens. Jesus kam einmal mit einer Frau an einem Brunnen ins Gespräch. Die Frau holte ihm Wasser und er erzählte ihr von einem Wasser, das den Durst des Lebens stillen kann. Jesus sagt dieser Frau: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemand mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Jesus sagt dieser Frau im Bild des Wassers, dass er unsere tiefsten Sehnsüchte stillen kann. Und unsere tiefsten Sehnsüchte ist die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Die Sehnsucht, von jemandem angenommen zu sein, vorbehaltlos. Diese Sehnsüchte kann Jesus stillen. Kein Mensch kann so etwas in einem Leben bewirken. Wenn ich das von meinem Partner erwarte, dass er das tut, werde ich diesen komplett überfordern und die Enttäuschung ist vorprogrammiert. Wenn ich mich aber von Jesus beschenken lasse, dann bekomme ich genügend Liebe und Geborgenheit, um sie an meinen Partner weiterzugeben. Und wenn beide von dieser Geborgenheit und Liebe herkommen, die Jesus schenkt, dann können sie sich gegenseitig reich beschenken. Schon viele Ehepaare fanden durch den Glauben an Jesus Christus wieder zusammen. Ihre zerbrochenen Beziehungen wurden wieder geheilt. Ihre Beziehung kam auf eine ganz neue Basis und es gibt sogar Paare, die sich scheiden ließen, unabhängig voneinander. Haben sie Jesus kennen und lieben gelernt und sind sich später wieder begegnet und haben wieder geheiratet. Warum? Weil da Jesus etwas den Staub weggenommen hat. Wie ich gesagt habe, beim Computer, der Staub belegt eine intakte Maschine. Die Liebe war intakt, die Zuneigung war intakt, aber der Staub war zu fest und Jesus, durch den Glauben Jesus, ging dieser Staub weg und als sie sich trafen, merkten sie, dass der Computer eigentlich läuft. Zwar eigentlich gut läuft. Jetzt ist der Stau weg. Es gibt viele Paare, die scheiden sich und sind traurig darüber, weil sie zutiefst irgendwo den anderen doch noch mögen. Aber sie bringen den Staub nicht weg. Vollkommene Liebe bekommen wir von Gott, denn er liebt uns, obwohl wir nicht vollkommen sind. Das ist die vollkommene Liebe Gottes, dass er uns liebt, obwohl wir nicht vollkommen sind. Das heißt, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Da wird mal etwas Fundamentales in unserem Leben geschehen, wenn wir zu Jesus kommen. Sie können auch als Paar gemeinsam ihr Leben Jesus anvertrauen. Das hat es auch schon oft gegeben. Dass Paare miteinander angesprochen waren. Von der Botschaft des Evangeliums. Von dieser wunderbaren Botschaft, dass Gott uns liebt und Neues schafft in unserem Leben. So öffnen sie eine Quelle, die ihre Beziehung enorm bereichern wird. Simplify your life. Oft machen wir unser Leben kompliziert, weil wir die normalsten Verhaltensweisen vernachlässigen in einer Beziehung. In der Beziehung bewegt sich nichts mehr, deshalb kann sich der Staub festsetzen. Das ist wie bei meinen Büchern. Welche Bücher haben am meisten Staub? Die ich nicht verwende. Und dann, wenn ich das wieder mal nehme, dann muss ich den Staub wegblasen. Mache ich meistens die Balkontüre auf den blassen Staub raus und mache sie wieder zu. Und wenn sich in einer Beziehung nichts mehr bewegt, wenn der Fernseher noch das einzige gemeinsame Stück im Haushalt ist, dann sitzen die vor dem Fernseher und man kann richtig zusehen, wie der Staub runterfällt. Das Einzige, was kein Staub bekommt, ist der Fernseher. Der läuft, also natürlich nur im Bild. Vielleicht hat sich auf ihre Partnerschaft mit den Jahren eine dicke Staubschicht niedergesetzt. Stehen Sie gemeinsam auf und schütteln Sie diesen Staub ab. Es lohnt sich. Man hat nur einander. Warum die Jahre, die wir haben hier, um miteinander zu leben? Warum diese vertun, indem dass wir es zulassen, dass dieser Staub uns zermürbt. Stehen Sie gemeinsam auf und schütteln Sie ihn ab. Es kann sehr faszinierend sein, seinen alten Partner wieder neu zu entdecken. Die beste Hilfe auf diesem Weg finden Sie in der Bibel und vor allem in der Beziehung zu Jesus. Und Jesus ruft Ihnen direkt zu: Komm zu mir, Ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Jesus wird helfen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du die Ehe eingesetzt hast. Als etwas, ja, das nach deiner Idee entspricht, das uns auch erfreuen soll, das uns ermutigen soll, was uns helfen soll, miteinander vorwärts zu gehen. Und du siehst, dass das für uns gar nicht immer einfach ist, dass wir in unseren Ehen verschiedene Phasen durchleben und dass sich der Staub festsetzen möchte. Aber hilf uns, dass wir aufstehen und mit deiner Hilfe diesen ganzen Staub beseitigen und wieder erleben dürfen, wie ja, schön es ist, miteinander unterwegs zu sein. Danke, Herr Jesus, dass du auch da hilfst und helfen kannst. Dass du auch dabei hilfst, dass Ehen wieder belebt werden. Danke für deine Gegenwart, dass du ein lebendiger Gott bist und dass wir bei dir ewiges Leben bekommen. Amen.
Mal schauen, was ihr letzter Punkt war auf der Liste. Ihre Eltern, meine Eltern, das Haus, Gott, shoppen, typisch Frau.
Spannend, was Familie Hablützel so alles erlebt. Wenn auch Sie möchten erleben, was weitergeht in dieser Familie, dann sind Sie jetzt schon herzlich eingeladen. Am 2. März wird das nächste Sonntagsdate sein, wo auch die Soap wird weitergehen mit der Familie Hablützel. Und zwar wird das Thema dann sein, entwirre deine Finanzen. Ich bin jetzt schon sehr gespannt darauf.